Dr. Shanti, Isaac, ihres Rehs Afterkrallen klackten auf den blanken Stellen des Deckbodens, als er vollkommen übermüdet seinen Rundgang durch die Krankenstation machte. Wegen ihres karnivoren Erbes neigten Pakwatans nach der Nahrungsaufnahme zu relativ kurzen Phasen der Aktivität, unterbrochen von mehreren Stunden der Ruhe. Doch im Namen seiner medizinischen Pflichten, namentlich der Behandlung all der großen und kleinen Verletzungen, die während des Gefechts bei Romulus und des holprigen Übergangs in diese offenbar weit abgelegene Region des Weltalls entstanden waren, war Reh seit fast 3 Schichten unaufhörlich wach und bei der Arbeit. Seine Augenlider blinzelten öfter als gewöhnlich, aber er hatte bis jetzt noch keine Zeit gefunden, um zu schlafen oder etwas zu essen. Und wie er schlafen und essen würde. Aber nicht, bevor er seinen Rundgang beendet hatte. Im Hauptbereich der Krankenstation sah Reh Schwester Ogawa und Schwester Kershu, die dreiarmige Idosianerin, die sich gerade um ihren remanischen Patienten kümmerten. Als Reh näher kam, wandten alle drei ihren Kopf in seine Richtung.
»Doktor«,
Mekrikuk grüßte mit einem Nicken. Der Remaner, ein politischer Gefangener, der zusammen mit Tufok aus dem Vikeril-Gefängnis gerettet worden war, saß auf dem Rand seines Biobetts. Entgegen Rehs stets wachsamen Instinkten war er aufgrund Commander Troys Empfehlung nicht länger gefesselt. Er musste allerdings zugeben, dass Troys Einschätzung von Mekrikuk richtig gewesen war, hatte er doch keinerlei Ärger gemacht, sondern lediglich die medizinischen Mitarbeiter in Unterhaltungen verwickelt und unzählige Fragen gestellt. Obwohl Mekrikuks gewaltige, sehr muskulöse Gestalt in einem blauen Krankenhauskittel steckte, blieb die Landkarte alter Narben, zweifellos das Erbe vergangener Schlachten, einige davon gegen das Dominion ausgefochten, andere im Kampf gegen seine romulanischen Herrscher, auch weiterhin sichtbar.
»Mir fällt ein, dass ich mich noch gar nicht bei Ihnen dafür bedankt habe, dass Sie mir das Leben gerettet haben«,
sagte Mekrikuk mit überraschend sanfter Stimme. Reh löste den medizinischen Trikorder von seinem Gürtel und stellte sein beeindruckendes Aufgebot an Zähnen zur Schau.
»Unsinn, Mr. Mekrikuk! Meine erste Pflicht ist die Erhaltung des Lebens.«
Er führte einen kurzen Scan durch und verglich das Ergebnis mit den Daten, die über dem Biobett angezeigt wurden. Er richtete seinen Blick wieder auf den Patienten und sagte,
»Ich muss schon sagen, Sie haben erstaunliche Selbstheilungskräfte.«
Mekrikuk lächelte und enthüllte dabei sein eigenes scharfes Gebiss.
»Das ist vielleicht der einzige Grund, warum ich so viele Jahre überstanden habe, Doktor. Wann, denken Sie, werde ich aus der Krankenstation entlassen werden können?«
Reh sah wieder auf seinen Trikorder.
»Spätestens in ein paar Tagen.«
»Und was dann?« dachte er, und erinnerte sich, dass Mekrikuk bereits einen formellen Antrag auf politisches Asyl gestellt hatte, um nicht wieder in romulanische Gefangenschaft überstellt zu werden. Er wusste, dass der Käpt'n eine Anhörung abhalten musste, sobald die Umstände es erlaubten. Da es jedoch keinen Ort gab, an dem man Mekrikuk hinterher absetzen könnte, würde der Remaner ein Dauerpassagier an Bord der Titan werden. Oder ein Mitglied der Besatzung? Es machte Reh äußerst dankbar dafür, dass solche Entscheidungen nicht in seinen Bereich fielen. Er verabschiedete sich höflich von seinem Patienten und durchquerte die Krankenstation zu einer der anderen Biobettnischen. Er bemerkte, dass Ogawa neben ihm herging, als er sich Ranul Kerus bleicher, lebloser Gestalt näherte. Lieutenant Tillerin, eine vulkanische Sicherheitsoffizierin, saß stocksteif auf einem Stuhl neben Kerus Bett. Obwohl ihr Gesichtsausdruck so teilnahmslos war wie bei jedem Vulkanier, hatte Reh den Eindruck, dass sie eine persönliche Trauerwache für ihren verletzten, vorgesetzten Offizier abhielt. Als sie an Kerus Biobett angekommen waren, nickte die vulkanische Frau Reh und Ogawa kurz zu und zog sich still zurück.
»Gibt es irgendwelche guten Neuigkeiten über Commander Keru?«
fragte Reh die Schwester leise, obwohl er die Messungen über dem Biobett, die alle auf ein Koma hinwiesen, ebenso gut wie sie lesen konnte. Ogawa runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid, Doktor. Keine Veränderung.« Reh nickte traurig und musste sich selbst daran erinnern, dass sich Kerus Zustand wenigstens nicht weiter verschlechtert hatte. Es gab keinen Grund zur Verzweiflung, wenigstens noch nicht. Der große, bärtige Trill atmete flach, als ob er nur schlafen würde. Die Prellungen und Kratzer, die er während der Schlacht um Romulus erlitten hatte, heilten gut, aber Reh konnte sehen, dass Kerus Augen unter seinen Lidern bewegungslos waren. Er schlief nicht, er war an einem anderen Ort. Reh verließ die Biobettnische und ging in Richtung des Isolationsraums. Auf dem Weg passierte er das Biobett von Lieutenant Ferren Denken, dem matalinianischen Sicherheitsoffizier, der während des Einsatzes im Vicaril-Gefängnis seinen rechten Arm verloren hatte. Denken schlief und Reh sah den bandagierten Stumpf über dem Laken liegen. Denken hatte verkündet, dass ihm der philosophische Glaube seiner Kultur verbat, irgendeine Form von künstlichem Körperteil zu tragen, was im Grunde bedeutete, dass seine Karriere bei der Sicherheit wahrscheinlich vorbei war. Reh wusste, dass es nicht an ihm war, solche Entscheidungen zu hinterfragen, selbst wenn er sie nicht verstand oder mit ihnen übereinstimmte. Natürlich wäre Denkens Verletzung für mich viel leichter zu ertragen, dachte er. Bei den Pakwatans regenerieren sich Gliedmaßen von selbst. Reh, der den komatösen Trill der Obhut von Schwester Ogawa überließ, eilte nun zur gynäkologischen Abteilung. Obwohl die Biologie der Pakwatans keine für Menschen gefährlichen Krankheitserreger beinhaltete, zog er sich dennoch einen sterilen Kittel über, bevor er das Bio-Isolationsfeld des Raumes betrat. Er sah Axel Bolaji, den Vater des frühgeborenen Kindes, auf einem Stuhl zur Rechten des Biobettes dösen. Shuttle-Pilotin Olivia Bolaji saß aufrecht im Bett und schaute auf die fahrbare Inkubatoreinheit, in der ihr winziges, dunkelhäutiges Kind schlief. So fremd wie ihm Menschen und Humanoide auch waren, hatte Reh doch keine Schwierigkeiten, die tiefen Spuren der Erschöpfung in ihrem dunklen Gesicht zu erkennen, sowie die Beunruhigung, die ihre Stirn kräuselte. Olivia schenkte ihm ein müdes Lächeln. »Hallo, Doktor.« Sie richtete ihren Blick wieder auf die winzige, bewegungslose Gestalt in dem Behälter. »Wie geht es meinem Sohn?« Reh warf einen Blick auf die Auswertungen, die an dem Inkubator angebracht waren. Für ein so viel zu früh geborenes Kind, schätzungsweise 17 Wochen zu früh, schien sich der Kleine bereits über Rehs zurückhaltende Erwartungen hinaus zu entwickeln.
»Es besteht kein Anlass zur Sorge, Ensign. In ein paar Wochen werden Sie die Ernährung des kleinen Totia Gil wahrscheinlich sogar schon selbst übernehmen können.«
»Alissa hat mir bereits gezeigt, wie man die Magensonde bedient.«
»Sie haben mich falsch verstanden, Ensign. Ich bezog mich auf die autotrophe Ernährung der Säugetiere.«
Seit er als junger Arzt das erste Mal davon gelesen hatte, war er von der Merkwürdigkeit dieses einzigartigen Merkmals der Säugetiere stets zutiefst fasziniert gewesen. Olivia blinzelte ein paar Mal, offenbar verwirrt von seiner Bezeichnungsweise. »Sie sprechen vom Stillen?«
»Natürlich«, sagte Reh und neigte seinen Kopf mehrere Male vornüber, eine Geste, die, wie er gelernt hatte, Bestätigung bedeutete. »Es ist wirklich das Beste für ihn, ernährungstechnisch und gefühlsmäßig. Ich würde es wirklich zu schätzen wissen, wenn Sie mir gestatten würden, den Vorgang zu beobachten, wenn Sie damit begonnen haben. Ich spiele mit dem Gedanken, für eines der medizinischen Fachblätter meiner Heimatwelt einen Artikel über diese Gewohnheit zu schreiben.«
Ihre Antwort kam zwar erst nach einem Moment, klang aber aufrichtig genug.
»Oh, gut, großartig. Na ja, darüber können wir ja später noch reden.«
Reh gluckste dankbar.
»Ich wäre besonders daran interessiert, Ihr Säugetierfütterungsverhalten mitzuerleben, wenn die Zahnung des kleinen Fleischfressers einsetzt.«
Während er sprach, nahm er den medizinischen Trikorder von seinem Platz auf einem Regal in der Nähe und scannte das Kind gründlicher, als es die Sensoren des Inkubators bewältigen konnten. Die Messwerte rollten den Bildschirm hinunter, aber er musste sie aktualisieren und noch einmal lesen. Seine Augen wurden immer trockener und erschöpfter.
»Das bestätigt, dass seine Lebenszeichen wirklich stark sind«, sagte Reh. »Mit Ausnahme von Abweichungen in Größe und Gewicht, die seiner frühen Geburt zuzuordnen sind. Totjagil scheint gut auf die Lungen- und Hautgewebestimulationen anzusprechen, die Dr. Onta angeordnet hat.«
Olivias Gesicht strahlte vor Freude.
»Dankeschön, Doktor. Axel wird ebenso erfreut sein wie ich.«
Reh deutete mit einem seiner langen, krallenartigen Finger auf den schlafenden Konn-Offizier. Er betrachtete die glückselig geschlossenen Augen des Mannes mit einem leichten Anflug von Neid.
»Ich schlage vor, dass Sie ihn erstmal schlafen lassen und ihm die guten Neuigkeiten später erzählen.«
Reh deutete mit einem seiner langen, krallenartigen Finger auf den schlafenden Konn-Offizier. Er betrachtete die glückselig geschlossenen Augen des Mannes mit einem leichten Anflug von Neid.
»Ich schlage vor, dass Sie ihn erstmal schlafen lassen und ihm die guten Neuigkeiten später erzählen.«
Er wandte sich zum Gehen, drehte sich dann aber noch einmal um.
»Dr. Onta wird in ein paar Stunden nach Ihnen sehen. Ich muss jetzt erst einmal selbst ein wenig Schlaf bekommen.«
Nachdem ich Commander Ledra meinen Respekt gezollt habe, nachdem ihm Olivia still zugewinkt hatte, drehte er sich erneut zur Tür. Er hatte wirklich vor, bald zu schlafen, doch erst musste er etwas zu essen bekommen. Er hatte nicht vollkommen gescherzt, als er Captain Riker vor kurzem erzählt hatte, dass ihn der Anblick kleiner Säugetiere hungrig machte. In einem anderen Kontext auf seinem Heimatplaneten hätte eine warmblütige Kreatur von der Größe des kleinen Totjagil Bolaji eine nette Zwischenmahlzeit vor einer Ruhephase abgegeben. »Es ist wahrscheinlich am besten, wenn ich das für mich behalte«, dachte Reh, der seinen Patienten nur das Beste wünschte und sich vor der bevorstehenden, traurigen Zeremonie am liebsten drücken würde. Jede Einzelheit muss perfekt sein. K'Chuck Op drehte ihr Kopfsegment um und benutzte eines ihrer 6 Tentakel, die aus der rechten Seite ihres Kopfes ragten, um die Konsole zu bedienen. Es hinterließ einen leicht feuchten Fleck auf dem Display. Schimmernd erwachte das Holodeck zum Leben und eine beschauliche Szenerie aus der Welt von Tiburon nahm Gestalt an. Nidani Ledra stammte vom Nordquadranten, einem Land, das während der Hälfte des tiburonischen Jahres wegen der extremen axialen Schieflage in ständigem Zwielicht lag. Laut K'Chuck Op's Recherchen war die Gegend größtenteils frei von moderner Technologie und großen Städten. Ihre Stämme lebten in kleinen, unabhängigen Siedlungen. Die einheimischen Tiburoner vermischten sich nicht mit den Suliban-Siedlern oder den Vanoben, die erst kürzlich angekommen waren. K'Chuck Op ließ ihre Mundwerkzeuge ein paar Mal aufeinander schnappen und erinnerte sich so akustisch daran, dass die nahegelegenen Höhlen aus rostfarbenen Steinen bestehen würden und nicht aus den staubigen, orangefarbenen, die sie gerade programmiert hatte. Ihre Tentakel bewegten sich flüssig über die Steuerung, während sie die Szenerie veränderte. Ihre 4 Augen suchten unabhängig voneinander nach weiteren Fehlern. Ein paar der anderen hatten angeboten, ihr bei der Erstellung der Szene zu helfen, da viel von Tiburons Geografie in der Datenbank des Hauptcomputers fehlte. Doch Melora Paslar war gerade anderweitig beschäftigt und K'Chuck Op traute den männlichen Ingenieuren nicht über den Weg. Ihr war zwar klar, dass die meisten Spezies sich anders entwickelt hatten, aber einige Vorurteile wurde man nur schwer los.